Also wir haben so vier Bereiche bei Red Bull: Ball, Game, Body, Mind. Also Game ist für uns die Spielphilosophie. Den akzentuieren wir so unfassbar und darüber definieren wir uns als Trainer. Und das Wichtige ist aber, dass der Trainer eigentlich nur dazu da ist, den Spieler erfolgreich zu machen. Und die Haltung ist halt brutal wichtig. Und klar, wenn ich jetzt rückwirkend denke, habe ich mich schon immer mal wieder dabei erwischt, zu denken, Mensch, der Matchplan war jetzt aber geil. Aber am Schluss habe ich noch nie ein Tor geschossen als Trainer. Also nicht, dass ich wüsste. Ich habe einen Teil dazu beitragen, aber mehr nicht.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.
Die Folge mit Manuel Baum wurde am 3. Februar 2025 in München aufgenommen.
Servus und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Erwartungen und Anforderungen an Cheftrainer sprechen. Anselm Küchle und ich sind heute in München und treffen mit Manuel Baum auf einen Gast, ja, den der ein oder andere wahrscheinlich eher heute in Leipzig vermutet hätte. Manuel, dass du aber vor allem auch hier in Bayern Wurzeln geschlagen hast, darauf kommen wir sicher gleich zu sprechen. Erstmal vielen Dank für deine Zeit und Bereitschaft, dich mit uns zu treffen und über das Aufgabenfeld des Akademieleiters bei RB Leipzig in Bezug zum Trainerdasein auszutauschen. Anselm, Anknüpfungspunkte gibt es bei unserem heutigen Gast ja viele. Wir konzentrieren uns aber vor allem auf die aktuelle Rolle im LZ der Roten Bullen.
Ja, guten Morgen in die Runde. Anknüpfungspunkte gibt es super, super viele. Mit Manuel hatte ich das eine oder andere Mal schon Vergnügen in unterschiedlichen Rollen. Deswegen freut es mich auch, dass wir heute wieder miteinander sprechen. Ja, wenn man die Vita anschaut von dir, Manuel, dann sieht man ja, du hast eigentlich jegliche Rolle inne gehabt, bis zum Torhüter sozusagen, wenn man so zurückschaut. Wir hatten letztes Mal auch ganz interessante Diskussionen rund um die Positionsprofile, welche sich dann später im Traineramt wiederfinden. Können wir vielleicht nochmal anknüpfen?
Oh ja, Chris Kramer hat gesagt, die Torhüter sind nicht dabei, ne?
Genau, da knüpfen wir heute nochmal an. Nein, schön, dass du da bist. Manuel, wenn du jetzt so auf die verschiedenen Rollen schaust, welche war für dich bis jetzt die prägendste, die du eingenommen hast?
Naja, also ich habe ja so einen Grundansatz bei mir, der eben genau das ein bisschen widerspiegelt. Ich möchte den Fußball aus verschiedenen Rollen einfach mal erlebt haben. Also nicht nur theoretisch irgendwie mir mal was angelesen haben, sondern ich möchte halt einfach, wollte eine Erfahrung haben. Und es ist vom Bundesliga-Trainer über auch schon mal im Nachwuchs beim FC Augsburg, über Nationaltrainer, jetzt auch Vater von einem Sohn, der 9 ist, der in einem Leistungszentrum spielt. Ich habe auch meine U7, U8 trainiert. Ich glaube, ich habe einen sehr großen Erfahrungsschatz und jede Rolle war hochspannend. Und ich kann da jetzt gar nicht sagen, welche da am prägendsten war, sondern ich konnte mir da so dieses Fußballpuzzle, wenn man jetzt das so beschreibt, also immer klarer zusammenpuzzeln und habe jetzt so das Gefühl gehabt in der Situation, was meine Rolle in Leipzig angeht, dass wir ja eine große Diskussion über den Nachwuchsfußball in Deutschland haben, dass uns die Qualität, vielleicht auch die Talente fehlen. Da widerspreche ich komplett dagegen und sehe das so ein bisschen jetzt auch in meiner Aufgabe, das ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, hey, wir haben super Talente, es gibt andere Ursachen für das, dass wir nicht unser volles Potenzial ausschöpfen.
Auf die Ursachen bin ich gespannt, Manuel. Wir starten immer ganz mit einer ganz leichten Frage, würde ich sagen, in die Gespräche. Du hast das Feld gerade schon aufgezeigt. Unterschiedliche Altersklassen, unterschiedliche Leistungsklassen. Mit den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, als Juniorentrainer, als Profitrainer, jetzt als Akademieleiter, auch beim DFB warst du, was zeichnet denn für dich einen guten Trainer aus?
Boah, der so einfach ist jetzt die Frage. Nee, aber du musst ja immer mal so das Setting anschauen, in dem sich ein Trainer bewegt. Und je nachdem gibt es halt unterschiedliche Kompetenzen, die unterschiedlich hoch ausgeprägt sein müssen. Wenn man jetzt mal so den Bundesliga-Trainer vergleicht mit einem Grundlagentrainer in der U9, kann man natürlich schon sagen, jetzt nehmen wir mal den U9-Trainer her, dass man echt eine hohe Kompetenz in der Entwicklung von Kindern einfach braucht. Und man weiß halt, jedes Kind kommt als Egoist auf die Welt. Es will ja überleben, deswegen ist es einfach total ich-bezogen. Und wie schaffe ich es dann, im Teamkontext einfach ihm Werte zu vermitteln, dass er halt Teil eines Teams ist? Oder wie kann ich das auch inhaltlich nutzen? Weil wenn ich halt weiß, jeder will einen Ball haben und den will er nicht hergeben, dann ist wahrscheinlich Dribbeln besser wie Passen in dem Altersbereich. Und umgekehrt, wenn ich halt jetzt in den Profibereich reingehe, dann ist wahrscheinlich der Trainer der Zukunft mehr ein Generalist. Also der ist gar nicht mehr so der einzelne Experte auf einer Insel, sondern der muss halt schauen, dass er verschiedene Kompetenzen, die man unbedingt braucht, egal ob es jetzt Fachkompetenz ist oder im medizinischen Bereich, im athletischen Bereich, das muss der halt orchestrieren können. Und diese Kompetenzen musst du halt sammeln, aber am Ende des Tages als Generalist bist du wahrscheinlich mehr im Leadership tätig, als jetzt tatsächlich wie im Grundlagenbereich im Techniktraining oder in der Pädagogik.
Würdest du sagen, jeder von uns hat gewisse Stärken und kann auch in gewissen Bereichen am besten performen? Hat sich das bei dir auch entwickelt mit den Kompetenzen im Laufe der Zeit?
Ja, es gibt natürlich dann, sag ich mal, mit den neuen Rollen, die du einnimmst, kommen neue Anforderungen auf dich zu. Und die Anforderungen führen eigentlich dazu, dass du dann besser werden musst in manchen Bereichen. Jetzt, und da kommen wir schon auf ein Problem, finde ich, im deutschen Fußball zu sprechen, dass halt viele in der Veränderung oder im Veränderungsprozess einfach allein gelassen werden als Trainer. Das heißt, es ist dann Learning by Doing oder ist halt Zufall, dass es halt ein Talent vielleicht gibt, der genau die richtigen Schlüsse zieht, der offen ist, der vielleicht per Zufall mal einen guten Mentor hat, der ihn da begleitet. Aber ich glaube, es bleiben ja nicht nur Talente auf Spieler bezogen auf der Strecke, sondern auch Trainertalente, weil sie eben nicht gescheit begleitet werden.
Wie sollte man da einwirken, wenn du sagst, aktuell ist es so, dass man oft allein gelassen wird? Was wäre aus deiner Sicht ein besserer Weg?
Also wir versuchen tatsächlich in Leipzig dieses Thema Trainerentwicklung massiv jetzt zu fördern. Das gab es schon. Aber jetzt nehmen wir mal die Rolle der sportlichen Leiter ein. Wir haben Gott sei Dank 3 sportliche Leiter, die sich die ganzen Altersbereiche U9 bis U11 teilt sich einer auf, der andere U12, 15 und der nächste 16 bis 19. Dass man das Profil des sportlichen Leiters schärft. Und bei uns ein wesentlicher Bestandteil ist Trainerentwicklung. Also das sind 2 Hauptaufgaben, die haben, dass sie einmal die Spielphilosophie weiterentwickeln und die Trainingsphilosophie und das Ganze kontrollen und implementieren. Und das Zweite ist eben die Trainerentwicklung. Und da findet die Begleitung des Trainers eben aus meiner Sicht schon wirklich gut statt. Wir haben nur Luft nach oben. Aber das haben wir uns halt auf die Fahnen geschrieben, dass das Thema Entwicklung nicht nur bei den Spielern stattfinden muss, denn es kommt was Englisches, better coaches make better players. Ich glaube, das ist jetzt kein Rocket Science.
Und wenn du jetzt da von Trainerentwicklung sprichst, dann kann man sich vielleicht so denken, in welche Richtung das geht, aber was sind das dann so für Bestandteile, die für euch da essentiell sind in der Trainerentwicklung?
Naja, wenn man sich mal das Konstrukt, unabhängig wo man arbeitet, anschaut, dann gibt es für mich immer 3 Säulen, egal ob es der Profi, Nachwuchs, egal welcher Verein ist. Die erste Säule ist das Recruiting, das zweite ist die Entwicklung, also Development, und die dritte Säule ist das ganze organisatorisch-administrative. Wenn wir jetzt mal so Budgets herannehmen würden und die Budgets, die wir zur Verfügung haben, auf die 3 Säulen verteilen, dann würde ich mal wetten, dass das Recruiting unterrepräsentiert ist, und zwar massiv. Wenn man aber weiß, dass jeder, der im Verein arbeitet, egal ob es ein Spieler oder ein Trainer ist, irgendwann mal gefunden werden muss und dann halt geheiert werden muss, also angestellt werden muss, dann glaube ich, geht's da schon mal los. Dass ich mir überlege, okay, wie kann ich im Recruiting schon mal feststellen, ob der Trainer zu dem Verein passt, also Motivanalysen. Ich schaue mir die Arbeitsmotive an, ich schaue mir die persönlichen Motive an. Ich weiß aber auch, was ich als Verein dem Trainer geben kann. Und wenn, sehen wir mal RB her, wir haben halt, für uns ist halt wichtig, dass RB Leipzig sehr viel auch vorgibt. Also es gibt den Rahmen vor und innerhalb diesen Rahmen kannst du dich dann bewegen. Wenn du aber eine hohe Ausprägung an Autonomie hast als Trainer und eigentlich als selbst bestimmen willst, und man stellt jetzt im Recruiting fest, dass das eben so ist, dann ist es jetzt nicht schlecht, dass der Trainer das hat, aber er würde halt in dem Fall nicht zu uns passen, weil wir eben diesen Rahmen haben. Und wenn die Passung dann da ist, dann funktioniert es auch. Und wir erleben das ja im Fußball immer wieder. Man greift eher auf Bestandsnetzwerke zurück, auf irgendwelche, den kenne ich, und hat aber vielleicht die Erlebnisse im Arbeitsalltag noch nicht so gehabt. Und dann kommt es, glaube ich, die Konsequenz ist eine zu hohe Fluktuation auf bestimmten Rollen.
Sorry Dennis, da muss ich noch mal nachgehen. Da bleibe ich dran. Jetzt habt ihr das so umgestellt, auch im Recruiting gehe ich davon aus, die Motivanalysen wendet ihr ja auch an. Merkt ihr da für euch jetzt auch schon, dass ihr beispielsweise die Trainer länger bei euch habt, also eine noch höhere Kontinuität hat? Ich meine, das ist ja auch was Red Bull auch in der Vergangenheit immer wieder ausgezeichnet hat, Trainer, die lange da waren, die sich dann auch für den Profifußball qualifiziert haben.
Ja, dafür läuft es echt, muss ich ehrlich sagen, zu kurz noch. Was wir schon feststellen, dass eines der wichtigsten Sachen ist einfach die kulturelle Passung. Also, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Also, wir haben ja in unserer Mission in der Akademie, wir wollen Profifußballer in einer Hochleistungskultur entwickeln. Und das Spannende an dem Red Bull und an RB Leipzig ist ja, dass Red Bull herausragende Werte hat, was Mitarbeitern angeht, die dazu führen sollen, hohes Engagement, also ein Commitment zu dem Verein oder zu dem Produkt halt zu haben. Die sind halt extrem wertvoll. Die sind Meaning, Mastery, Freedom, Responsibility and Relatedness. Das sind so vier zentrale Werte, die du brauchst, um, hey, ich freue mich jeden Tag in die Arbeit zu gehen. Und jetzt aus meiner Sicht bräuchtest du halt noch ein zweites Wertepaket, weil wir eine Fußball-Hochleistungskultur haben. Wir wollen ja Spieler da entwickeln. Und diesen Cultural Fit in diesem Recruiting halt festzustellen, führt halt zum einen, dass die Mitarbeiter, glaube ich, viel schneller in ihre Kraft kommen und ihre Wirksamkeit kommen. Und wir müssen den Prozess jetzt aber intern gerade noch durchlaufen, weil aus meiner Sicht unterscheiden sich Kulturen einmal durch die Referenz. Also was meine ich mit Referenz? Fußball-Hochleistungskultur im Vergleich zu, ich weiß es nicht, andere Sportart. Vielleicht hat Handball eine andere Kultur oder vielleicht, wenn ich Koch bin oder ich weiß es ja nicht. Und der zweite große Unterschied sind dann halt tatsächlich die Werte innerhalb der Kultur. Und die Problematik bei Werten, und jetzt wäre ein bisschen romantisch, wäre ja eigentlich, dass jeder diese Werte gleich interpretiert. Zum einem banalen Beispiel, in der Küche steht eine Tasse rum und jeder, der an dieser Tasse, die gebraucht ist, vorbeigeht, würde sie jetzt in den Kühlschrank, in den Geschirrspüler reinstellen. Das macht natürlich jetzt nicht jeder, weil er vielleicht anders sozialisiert ist. Und die Ausprägung, wenn halt die Werte und die Interpretation der Werte nicht gut oder nicht gleich sind und dann kommt es zu Konflikten, was macht man dann? Man hängt wahrscheinlich eine Regel irgendwo hin. Also man überreguliert irgendwann mal. Und ich möchte eigentlich nicht überregulieren, sondern ich möchte eine Kultur haben, wo die Werte und das daraus resultierende Verhalten so klar ist, dass jeder, wenn eine Kabine ausschaut, drauf auf die Idee kommt, hey, die muss halt sauber sein. Und dann glaube ich, weil das Kultur das trägste Moment in allen Unternehmen, in allen Vereinen ist, wenn das passt, und da gibt es ja den schönen Spruch, Culture Eats Strategy for Breakfast, den nehme ich immer wieder her, dann kannst du anfangen, dir mal über die Strategien Gedanken zu machen, wie wir denn es schaffen, Profifußballer zu entwickeln.
Werte sind ja banal definiert etwas, was mir wichtig ist und was mir Orientierung gibt. Im ersten Moment sehr individuell und wir wissen alle, durch Partizipation steigert ja sich immer auch die Motivation. Wenn du jetzt in einem Verein bist und wir kennen alle diese Leitbilder der Clubs, die dann oft schon seit Jahren Bestand haben, dann wird die Hälfte des Personals ausgewechselt und du sagst, okay, ich komme jetzt zu RB, ich beschäftige mich mit diesem Club, vielleicht auch mit dem, was ihn ausmacht. Die Frage ist dann, passe ich denn dazu? Und wenn du diesen Prozess durchläufst und auch das Thema Werte so aufhängst, sagst du ja, wir können da auch alle mitnehmen. Oder ist das schon etwas, was der Club auch in gewisser Weise vorgeben muss, vorgeben kann? Und du dann sagst, okay, wir suchen uns dann aber die Leute, die dazu passen.
Also ich bin total davon überzeugt, dass du ein gewisses Framework, einen gewissen Rahmen brauchst, den du vorgibst. Weil ich glaube, also so geht's mir persönlich, es hilft mir in der Orientierung, also wie beim Fußball. Also der Rahmen im Fußball ist für mich das Spielfeld. Und wenn der Ball halt draußen ist, geht's halt nicht weiter. Dann gibt's halt Einwurf oder was es einmal ist oder Ecke, keine Ahnung. Aber der Rahmen wurde halt festgelegt und innerhalb des Rahmens, jetzt bauen wir noch die Tore in das Spielfeld rein, hat ja jeder dann die Freiheit, unterschiedliche Strategien sich auszudenken, wie ich so ein Tor schießen kann. Aber der Rahmen muss halt klar sein. Weil wenn der Rahmen aus meiner Sicht, es spricht ja oft von Klarheit auch, nicht gegeben ist, dann ist halt der Interpretation der einen Situation einfach Tür und Tor geöffnet und ich kriege das Problem als Führungskraft, ich kann die Leute nicht gescheit führen, weil ja alles richtig ist. Ist wie bei Trainer ja auch. Also du kannst jetzt nicht sagen, das eine ist richtig oder falsch, aber du kannst es dann vielleicht besser objektivieren und besser sagen, wenn du den Rahmen setzt, weil halt dann in dem Fall der Ball über der Linie ist oder nicht. Und dann kann ich sagen, du, so wollen wir es halt nicht. Also mir wird es halt helfen. Anderen vielleicht fühlen sich dann zu sehr eingeschränkt, aber da wären wir wieder beim Recruiting. Du brauchst ja die Leute, die damit umgehen, idealerweise sogar noch, wie mache ich es jetzt bildlich, in dem Rahmen noch vielleicht eine Mittellinie einzeichnen, weil sie halt eine neue Idee haben, die aber halt in dieses Framework halt reinpasst.
Jetzt haben wir ja auch das Phänomen im Fußball, ich glaube, das ist nicht nur ein deutsches Thema, sondern grundsätzlich, dass Nachwuchstrainer gerne nach oben streben, weil oben das große Geld wartet, Ruhm, was auch immer. es wird ja oft auch darüber diskutiert, naja, man müsste halt die Gehälter anpassen, ein U11-Trainer müsste halt dann einfach mehr verdienen. Wie geht ihr damit um bei euch? Was für ein Ergebnis habt ihr da in Bezug auf diese Diskussion?
Ja, also das Thema ist tatsächlich, wie schaffe ich es, also Spezialisten in den Altersbereichen halt zu halten, weil einfach das sozialisiert so ist, dass je ältere Mannschaften ich trainiere, desto mehr Geld bekomme ich. Und dann werden vielleicht andere Motive halt auch noch befriedigt, weil ich halt dann in der Öffentlichkeit stehe, ich werde mal beim U19-Spiel von Sky gestreamt, werde dann Bundesliga-Trainer und so weiter. Und auch das ist ein Umfeld, wo wir halt kreieren müssen, dass wir sagen, okay, wie schaffen wir es, in dem Bereich unsere Spezialisten zu behalten, damit halt die bestmögliche Entwicklung der Spieler stattfindet. Und da haben wir natürlich Ideen, also gerade das Thema Bezahlung ist wirklich was, wo wichtig ist. Dann finde ich halt auch das Thema Messbarkeit, also wie kriegen wir Sachen objektiviert, damit der Trainer halt außerhalb von Tabelle und Ergebnis auch eine gute Leistung bringt. Weil ich bin mir sicher, wenn ich jetzt, ich habe das mal gemacht, meinen U11-Trainer habe ich gefragt, okay, woran wirst du denn gemessen? Und was kommt logischerweise? Ob wir am Wochenende das Turnier gewinnen oder ob wir das Ergebnis gewinnen und wie wir in der Tabelle sind. Und das möchte ich nicht. Also gewinnen immer, weil wer nicht gewinnen will, ist aus meiner Sicht fehl am Platze. Und da geht's wenn ich Mensch ehrkritisch will ich gewinnen. Wenn ich Schafkopfen spiele, will ich gewinnen. Ich will halt einfach gewinnen, weil es ein Spiel ist. Und Fußball ist halt auch eins.
Absolut. Der Dennis hat übrigens heute ja mich schon im Kickern gewonnen. Also ja, der Punkt geht schon mal an dich.
Wir spielen noch nie wieder. Wir halten
das. Nein, das war's.
Ein ewiger Titel. Und du sprichst genau das Thema an. Erfolg vielleicht in der Akademie. Was ist das denn vielleicht? Woran kann ich mich messen lassen? Wir sprechen über Ergebnisse. Mhm. Da bin ich total bei dir. Wir müssen im Fußball gewinnen. Es gibt Gewinn, Verlieren, Unentschieden. Aber wenn es jetzt um Entwicklung geht, und du hast im Vorgespräch gesagt, du warst schon mit der U10 schon unterwegs, gerade mit RB International. Mhm. Wie messt ihr das denn? Wie wichtig ist bei euch eine Durchlässigkeit? Und wie geht ihr dann mit den Trainern um, wenn es dann auch um Jahresgespräche, um Fortsetzungen der Verträge geht?
Also die romantische Denke ist natürlich, dass man von der U9 alle mit hochnimmt bis im Profibereich. Das geht halt nicht. Also das ist tatsächlich romantisch. Aber wir wollen halt den Rahmen einfach dafür schaffen, dass das halt so funktioniert. Man muss halt auch aufpassen in dem Grundlagenbereich. Das sind halt noch Kinder, das sind keine Jugendlichen. Irgendwann werden sie zu Jugendlichen. Und gerade das Thema Kinderschutz und wie wir mit den Kindern umgehen, das finde ich extrem wichtig. Und man darf halt auch nicht den Fehler machen, den ich immer so gefühlt mitkriege, dass man, egal ob es jetzt das Verhalten von einem 9- oder 10-Jährigen ist oder die Technik, sie immer eher an den Erwachsenen referiert und sagt, der da oben, der verhält sich so und so, warum du mit 9 nicht? Sehe ich ein bisschen kritisch, weil man muss ja die auch noch Kinder sein lassen in dem Altersbereich. Und wenn ich halt jetzt so in unsere Akademie reinschaue, bei uns ist es ganz klar, wir sehen Akademiesport als Individualsport und nicht als Mannschaftssport. Es lernt auch nicht die Mannschaft, sondern der einzelne Spieler. Es kommt auch nicht die ganze Mannschaft im Profibereich an, sondern der einzelne Spieler. Für mich ist die Lernkultur, in Klammern, das ist das Team, also du brauchst, da wären wir wieder bei Werte, dafür brauchst du das und da gehören die Eltern dazu, da gehört der Verein, da gehört der Trainer dazu, dass du die Lernkultur übers Team generierst, dass jeder einzelne Spieler einfach besser wird. Und was wir heute jetzt, welchen Weg wir jetzt gerade durchlaufen, von dem rein subjektiven Trainerempfinden hin zu einer Objektivierung in dem Ganzen. Weil ich glaube, auch wenn es jetzt um Richtung, das war ja ein Teil der Frage, Exit geht, also dass jemand den Verein verlassen muss, ist das viel akzeptabler, wenn der Weg dahin klar ist. Weil oft ist dieser subjektive Weg dahin nicht klar, man nimmt die Leute nicht mit und auf einmal ist man halt weg und man hat nicht gefühlt die realistische Chance gehabt, vielleicht sich auch anzupassen, was anders zu machen. Und dann im Feedback-Prozess immer wieder, nee, es ist halt immer noch nicht oder jetzt wird's besser. Und auf einmal kommt der Exit. Und das ist zwar wieder ein Kulturthema, wo ich sage, da möchte ich halt auch ein bisschen objektiver werden in dem Ganzen.
Wir sind sehr viel bei Entwicklung, Erfolg. Irgendwie ist das sehr naheliegend. Ich meine, es war in Salzburg, da konnte ich mir mal die Akademie angucken und da wurde von 3 Zielen berichtet, dass einerseits gesagt wird, ja, wir versuchen natürlich Talente auszubilden für die eigene Profimannschaft. dann für den Profibereich ganz allgemein, auch wenn es nicht bei uns ist. Aber was ich total wichtig fand auch, die Spieler, die bei uns sind, die sollen auch eine gute Zeit haben. Also wir sprechen von Exit, klar, irgendwann verlassen vielleicht auch leider sehr viele die Akademien. Aber wie gehst du damit um und wie wichtig ist es dir, dass die Zeit, die dann in der Akademie verbracht wird, auch so profitabel, so gut wie möglich ist, so viel Freude wie möglich bereitet?
Also zum einen muss immer in der Kommunikation ganz vorne stehen, dass der Fußballer ein Teil deiner Persönlichkeit ist und nicht deine Persönlichkeit. Das machen viele aus meiner Sicht nicht richtig, weil da ist der Fußballer gleichgesetzt mit der Persönlichkeit. Und was passiert, wenn der eine Teil der Persönlichkeit vielleicht wegbricht, dann fällst du in ein dermaßenes Loch rein. Ich habe das selber miterlebt. Ich war selber bei 1860 in einem Nachwuchsleistungszentrum. Bei mir ist es dann auch nicht weitergegangen. Ich war Gott sei Dank schon Jugendlicher. Ist ja ein Unterschied auch nur zum Kind. Und das war nicht, also das war keine schöne Zeit, muss ich ehrlich sagen. Aber halt diese Haltung zu haben, Teil der Persönlichkeit und nicht deine Persönlichkeit, ist finde ich ganz wichtig. Wir versuchen natürlich schon auch, und da wären wir wieder bei Werte, ich glaube, die Werte, die da vermittelt werden, dass die dir halt im Berufsleben dann auch helfen. Ich finde schon, wir müssen klar sagen, dass wir halt eine Fußballakademie sind und wir sind keine Schule und wir sind kein Fitnessstudio und wir sind kein Krankenhaus, sondern wir sind eine Fußballakademie. Und ich glaube, das ist ja wichtig, deutlich zu formulieren, dass wir ein Ziel haben und das ist, Profifußballer in der Hochleistungskultur zu entwickeln. Alle, die da arbeiten, alle Abteilungen, die wir haben, müssen sich daraufhin ausrichten. Aber trotzdem, innerhalb des Prozesses vermitteln wir aus meiner Sicht extrem viel Werte, die hilfreich sind. Natürlich, Schule ist uns auch wichtig, der maximale Bildungsabschluss, das wollen wir auch, das kriegen wir auch ganz gut hin. Und wir versuchen jetzt parallel auch noch andere Sachen aufzubauen, wie ab einem bestimmten Alter, Thema finanzielle Bildung, dass das mal mit einfließt, weil irgendwann kommen halt Verträge, wo es halt Geld gibt. Dann haben wir das Thema Ernährungsbildung noch mit dabei. Wir haben jetzt extra eine Küche gebaut, wo dann auch die es kochen lernen, weil so ein klassischer Akademiespieler, der wird ja von früh bis spät betuttelt und dann muss er mit 18 raus und auf einmal steht da so ein Teil in der Küche drin, wo so ein paar Knöpfe sind, wo irgendwie was heiß wird. Aber wie das dann genau funktioniert, weiß man vielleicht.
Meinst du einen Thermomix? Oder?
Das ist Handy gewesen. Genau.
Lass uns mal die Werte vielleicht nehmen und so ein bisschen auf den Platz transformieren. Ich meine, jetzt ist ein Trainer hoffentlich auch ganz viel auf dem Platz und nicht nur im Büro und schnipselt da irgendwas zusammen. Es stellt sich ja da auch immer so die Frage, inwiefern kann ich als Trainer vielleicht auch Werte trainieren? Also das heißt, Werte in meinen Trainingsformen, Übungsformen etc. mit einbauen. Mhm. Und da meine ich jetzt nicht nur das Gegenpressing, für das Red Bull lange nur stand, sondern vielleicht auch andere Aspekte. Welche Perspektive hast du da?
Naja, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel so einen Begriff her, jetzt, wenn man sagt all in. Also wäre ja eine Möglichkeit herzunehmen, wo man sich selber immer nach dem Training reflektieren kann, ob ich alles gegeben habe. Und das ist schon ganz wichtig, dass du auch dieses, und dann verstehen es die Spieler, finde ich, immer am besten, Verantwortung übernehmen. Also ist ja auch Verantwortung übernehmen wert, der halt wichtig ist. Und dann kann ich schon sagen, wir haben jetzt gegen Aston Villa in der Youth League gespielt und waren 90. nur 3-2 vorne, haben dann 4-3 verloren und dann kam die letzte Flanke halt rein oder Standard. Und wenn man jetzt das übersetzen würde und Verantwortung übernehmen, kann man natürlich schon den Spielern sagen, du pass mal auf, du bist jetzt der größte Innenverteidiger drin. Wenn du jetzt Verantwortung übernommen hättest, dann wärst du gesagt, hey, alle weg und ich schädel das Ding halt raus. Und so versuchen wir natürlich schon diese Klarheit in den Werten einfach über Beispiele. Ich glaube, die Beispiele sind das Entscheidende herzunehmen. So wie ich vorher von der Tasse in der Küche gesprochen habe oder die Kabine, die halt auch da Verantwortung übernehmen, na klar kommt jemand danach und putzt die Kabine, aber warum macht ihr das nicht so gut, dass der vielleicht gar keine Zeit dafür investieren muss? Und da würdet ihr halt auch Verantwortung, oder es hat auch was mit Respekt zu tun. Und ich glaube, dann wird es klarer, wenn du halt Beispiele hernimmst. Und die helfen dir zu 100%, mir ging es so, im weiteren Leben.
Ich glaube, wir können ja Werte aktiv zum Thema machen oder es läuft einfach so passiv ab. Ne? Wenn wir jetzt ans Fußballspiel denken, nehmt mal so eine Trainingsform, normales Fangspiel, ich kann gefangen werden vom Fänger, alles gut und ich mache eine Variation, ich habe einen Ball dabei, den werfe ich mir vielleicht zu, mit dem Ball in der Hand kann ich nicht gefangen werden und dann hast du schon dieses Zusammenwirken. Wer spielt den Ball denn ab? Anselm, wer hält ihn die ganze Zeit fest in der Hand? Deshalb gucke ich dich ganz bewusst jetzt an.
So einer war ich, ja.
Wer hilft seinem Mitspieler, um es dann auch aufzuweiten, irgendwann Ball am Fuß und so weiter? Ne? Ich glaube.
Fouls zum Beispiel. Das ist das klassische Beispiel, wo ich dann sage, okay, jemand foult den anderen, das hat jetzt letztes Mal, und geht halt nicht hin und entschuldigt sich. Und dann sage ich, jetzt geh mal hin und entschuldige dich. Und was sagt derjenige, der gefoult wurde? Kein Problem. Und dann nehme ich mir das Kind halt zur Seite und danach sage, okay, ist es jetzt, wenn du jemanden foulst, was ja immer wieder passieren kann, wann ist es kein Problem und wann ist es ein Problem? Und dann sagt er, ja, wahrscheinlich, wenn ich mich entschuldige, ist es kein Problem. Und das ist Wertevermittlung. Und dann sage ich halt, okay, aber auch wenn du das Gefühl hast, jemand weint oder tut sich weh, dann sag doch lieber mal Entschuldigung, weil danach wird es kein Problem sein. Sonst schleppt man das vielleicht irgendwie mit.
Ich glaube auch, es ist also Wertebildung, einfach über den Prozess hinaus, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann nur so kann es ja in der Mannschaft funktionieren. Und wenn die Mannschaft funktioniert, kann ich mich dann auch selber entwickeln. Mhm.
Ja, ich stelle mir da gleichzeitig die Frage, inwiefern das dann auch im Erwachsenenfußball möglich ist. Mhm. Im Nachwuchsfußball haben natürlich die Trainer auch den Auftrag, irgendwo die Kinder und Jugendlichen auszubilden. Wie siehst du das jetzt im Erwachsenenfußball? Ich meine, du warst selber Bundesliga-Trainer. Inwiefern ist es möglich, da einem 30-Jährigen mitzugeben, hey, pass mal auf, ich möchte da in puncto Zuverlässigkeit von dir was anderes sehen?
Naja, am Schluss ist ja, also eine Mannschaft, so ein eigenes kulturelles Setting. Jetzt, die Geschichte kennst du schon zu Genüge. In Augsburg waren es bei mir 17 Nationen. Aus unterschiedlichsten Kontinenten, aus Afrika, aus Südamerika, aus Asien, aus Europa, wie auch immer. Und ich habe ja vorher diesen Satz gesagt, Culture Eats Strategy for Breakfast. Ich sage, das gilt auch für die Mannschaft. Also auf Schalke ist es mir nicht gelungen, auch mangels Zeit, weil aus meiner Sicht ist Kultur das trägste im Moment, sprich, das dauert am längsten, eine zu entwickeln. Deswegen gehört es ins Recruiting auch von Spielern mit rein. Aber was wir heute in Augsburg, da kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, geschafft haben, wir waren Abstiegskandidat Nummer 1 in dem Jahr, sind dann in die Vorbereitung gegangen und haben dann unsere eigene Kultur gebildet. Ich hatte halt auch Spieler wie Dani Bayer, wie Paul Verhaag, also ich hatte halt auch Erfahrene drin. Und was heißt Kultur bilden? Wir haben uns unsere eigenen Werte gegeben, wir haben uns unsere eigenen Regeln gemacht. Und das habe nicht ich vorgegeben, sondern das wird mit der Mannschaft zusammen entwickelt. Und immer wenn dann einfach Ereignisse passiert sind, die so an unseren Werten gerüttelt haben, konnten wir immer wieder referieren an dem, was wir uns selber gegeben haben. Okay, das war jetzt wertelos oder hat nicht dem entsprochen und konnten es dann halt regulieren. Und dann schaffst es du auch, unterschiedliche Kulturen zusammenzukriegen. Wir haben ja in unserer Gesellschaft genau das Gleiche. Ich finde, diese Heterogenität in den Kulturen ist wertvoll, weil jeder irgendwie was Unterschiedliches einbringt, hat aber die Problematik, dass du, also habe ich das Gefühl immer, wir sind nur noch am Regulieren. Hier eine Regel, da eine Regel sowieso und so weiter und so fort. Und irgendwann wirst du halt wahnsinnig, weil du nicht mehr weißt, ja, übertreibe jetzt mal, darf ich jetzt bei grün über die Ampel oder ist es jetzt mittlerweile rot? Und das haben wir in dem Zeitraum super hinkriegt. Ich musste halt, meine größte Herausforderung, ich bin ja niederbayerisch sozialisiert und das sagt man ja immer, okay, typisch deutsch, das sagst du ihm direkt ins Gesicht. Aber das kannst du mal vergessen beim Südkoreaner, weil der halt nicht zwischen Person und Sache trennen kann. Der Brasilianer will erst Beziehung vor Inhalt. Also da ist es nicht so, dass ich dann dem, komm mal her und heute spielen wir so und so, sondern mit dem musst du eigentlich erst mal einen Kaffee trinken, dass der ein gutes Gefühl hat und dann geht's halt weiter. Und so musst du halt die einzelnen Persönlichkeiten, die in der Kultur aufgewachsen sind, immer abholen, aber trotzdem sagen, du pass auf, das ist unser Rahmen als Mannschaft. Und da musst auch du dich dran halten. Und wenn du halt eine Woche zu spät zum Training kommst, weil du deinen Urlaub verlängerst hast, dann gibt's halt Regulierung, gibt's halt eine Konsequenz, weil du gegen das Team arbeitest.
Manuel, wir haben schon so viele Felder eigentlich gestreift und du hast uns ein bisschen erklärt, wie bei RB so euer Aufbau ist. Tatsächlich, ich stelle mal eine ganz einfache Frage nochmal. Was machst du eigentlich bei RB genau?
Naja, also als Leiter von der Akademie ist das natürlich eine strategische Aufgabe. Also ich bin jetzt nicht im Tagesgeschäft wie so ein Trainer drin, der dann das Training logischerweise macht. Und ich muss halt die drei großen Bereiche orchestrieren. Also einmal das Thema Recruiting, dann das Thema Entwicklung und dann das Thema Organisation und Administration. Da habe ich so das Gefühl, findet sich jeder Mitarbeiter und jede Abteilung irgendwie wieder drin. Und wir haben, oder ich habe verschiedene Directs. Was ist ein Direct? Im Endeffekt jemand, den ich führen muss. Und das sind so 7, 8 mehr geht fast nicht, weil du willst ja auch die entwickeln und willst denen gerecht werden und die haben dann wieder, und so baut sich das ganze Konstrukt halt auf. Ja, wir mieten sehr viel. Gerade so der Dienstag ist unser zentraler Tag, da geht's dann los mit dem Board-Meeting. Was ist bei uns das Board-Meeting? Da sitzt dann, wir haben jetzt von Crystal Palace seit 1.1. neuen Head of Performance, also der die Bereiche Athletik, Reha, Ernährung, Physio und Medizin verantwortet, der sitzt drin. Dann sitzt der für den Bereich Scouting und Kaderplanung, der Chef sitzt drin. Dann haben wir einen, der die Projekte steuert bei uns, der sitzt drin. Dann haben wir jemanden, der so HR, also Human Resources Themen, also Mitarbeiterentwicklung, das finde ich ist brutal wichtig, plus die Schnittstelle zu Red Bull Soccer abdeckt, sitzt mit drin. Und wir haben Dominik Heiser, der leitet bei uns das Career Center, also so die Karriere eines Spielers aus dem Leistungsbereich, wo sie auch immer endet, zu planen. Die sitzen da mit drin, das Meeting ist nicht länger wie eine halbe Stunde, aber was sind so Themen drin? Also ein großer Pillar, also ein großer Baustein bei uns ist immer Kultur. In jedem Meeting muss Kultur drin sein, weil wir das brauchen. Dann haben wir die Schnittstellen, also es gibt ja ein Thema, nehmen wir einen Spieler her, der ja Probleme mit dem Schlafen hat, hier mit dem Essen und vielleicht Technik oder was auch immer. Das heißt, da werden dann alle, ich repräsentiere übrigens in der Sitzung mehr den Fußball, den Sport. Genau, und dann wollen Check the Process ist bei uns so der Überschrift dieses Board-Meetings. Das heißt, wir wollen halt immer schauen, wie laufen denn die Strategien, also wie wirksam sind die aufs Ziel. Weil ich glaube, in der Führung ist es ganz wichtig, dass du, auch wenn jemand einen Fehler macht, nicht denjenigen sagst, hey, das ist ein Fehler, sondern dass du gemeinsam den Strategie, den Prozess dahin dir anschaust, um den beim nächsten Mal zu verbessern. Ich glaube, das fühlt sich als Mitarbeiter viel besser an und du bist halt lösungsorientiert. Und Gleiches machen wir auch. Profifußball in einer Hochleistungskultur entwickeln. Sind alle Strategien, die in allen Abteilungen gefahren werden, zahlen die darauf ein? Wenn nicht, entweder anpassen oder weg damit. Also so ein klassisches Thema, wo wir jetzt im Grundlagenbereich angehen, ist Übernachtung bei Gasteltern. Ist diese Strategie förderlich auf die Entwicklung der Spieler oder ist sie eher nicht förderlich? Und wenn halt dann rauskommen würde, naja, die, sagen wir, 10-Jährigen schlafen vielleicht nicht gut und können am nächsten Tag die Leistung nicht bringen und wir wollen ja sie entwickeln, muss ich diese Strategie in Frage stellen. Und so gehen wir das halt sukzessive einfach durch.
Lass uns bei der Mitarbeiterentwicklung einmal explizit noch auf den Trainer eingehen. Trainerentwicklung hatten wir gerade. Wie läuft das explizit bei euch ab? Wie entwickelt ihr die Trainer?
Also zum einen, das ist so ein Red Bull-Thema. Da gibt es einen sogenannten Strength Finder, also einen Stärkenfinder. Über den kannst du schon mal die 5 Stärken identifizieren, die der Trainer oder der Mitarbeiter hat. Und Red Bull an sich ist sehr stärkenorientiert. Was ich super finde, weil ich finde, das muss als Spieler ist auch wichtig. Ich habe 2 Ausprägungen als Spieler, einmal Stärken und Limitationen. Limitation führt dazu, dass man gar keine Chance hat, deswegen musst du an der arbeiten, aber sonst an Stärken. Und dasselbe machen wir mit den Stärken der Mitarbeiter. Und es ist aber wichtig, dass du in Abhängigkeit deiner Rolle, die du hast, teilweise, man sagt dazu, Aufzug fahren, also wenn du sehr harmoniebedürftig wärst und dann aber eine harte Entscheidung treffen musst, dann brauchst du teilweise einen anderen Skill in dem Moment, der dir eigentlich als Mensch nicht liegt. Aber trotzdem musst du in dem Moment lernen, diesen Skill mal kurz an dich zu reißen, um zu sagen, okay, ich brauche den aber jetzt. Also das ist ein Teil, also stärkenorientiertes Führen, erstmal die Stärken identifizieren und dann anzuschauen, in Abhängigkeit der Rolle, braucht er irgendwo noch andere Kompetenzen, damit er halt seine Rolle gut ausführen kann. Klar, das Thema Motive hat man auch schon, weil wenn ich jetzt als Führungskraft halt weiß, was motiviert, steckt ja irgendwie da drin, meine Mitarbeiter, dann wäre ich gut beraten, ihn über seine Motive zu motivieren, weil ich weiß, und so kriege ich es jetzt gerade bei uns mit, da ist nicht mehr wie in Deutschland erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sondern da hat man sogar während der Arbeit Spaß. Man stelle sich das vor.
Wir sollten mehr Spaß haben.
Ich habe auch ganz vorsichtig rübergeguckt.
Ja. Nein, wir haben Spaß.
Genau. Also das sind jetzt mal die einen Sachen. Wenn man jetzt tatsächlich, wir reden ja, also auf den Platz rausgeht, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Dann haben wir heute auch über das Netzwerk bei uns die Möglichkeit, mit einem Mark Campbell, der zum Beispiel bei der Premier League gearbeitet hat. Also wir holen uns schon externe Experten rein, weil wir noch nicht die maximale Kompetenz in der Trainerentwicklung haben. Wir müssen alle besser werden. Und was zum Beispiel spannend ist, wir haben jetzt mit dem Leistungsbereich und mit dem Aufbaubereich angefangen, die zweimal pro Halbjahr zu filmen. Ist jetzt noch nichts Besonderes. Aber auch dank der Hilfe vom IFI können wir dann die Trainingseinheit so ein bisschen transkribieren. Also wir können tatsächlich genau herausarbeiten, was sagt der Trainer. Das heißt, wir können die Coaching-Styles herausarbeiten. Ist er eher organisatorisch? Ist er eher Question-Answer? Ist er eher Command? Was auch immer. Können dann zum Beispiel Soziogramme entwickeln. Das heißt, mit welchem Spieler redet er denn am häufigsten während dem Training? Und was redet er? Wie ist die Ball-Rolling-Time? Und so weiter und so fort. Um dann einfach im Feedback-Gespräch mit dem Trainer drüber zu reden und sagen, schau mal her, wir müssen wahrscheinlich dir jetzt, jetzt sind wir mal über Personalentwicklung, das Thema Fragestellungen müssen wir wahrscheinlich mit dir mal angehen. Also Question, Answer, welche Möglichkeiten hast du, offene, geschlossene Fragen, was es ja alles gibt.
Du hast gerade ganz viele Dinge gesagt, das passiert mir öfter, das weiß der Dennis, wo ich dann mit mir selber struggle und nicht weiß, was spreche ich jetzt genau an. Mhm. Thema Stärkenorientierung ist ja, glaube ich, eins, das für uns als Gesellschaft totale Wichtigkeit hätte. Wir sind ja sehr defizitorientiert aufgewachsen und geprägt worden, eigentlich auch in der Schule und so weiter. Deswegen glaube ich, ist das ein total wichtiges Thema. Man weiß ja auch, dass Menschen, die ihre Stärken einsetzen dürfen, deutlich mehr Freude haben bei dem, was sie tun und deutlich leistungsstärker sind, deutlich öfter, deutlich weniger krank sind und fehlen und so weiter und so fort. Also es hat alles sehr positive Effekte. Ich wollte nochmal auf den Punkt raus, wie Trainer vielleicht auch wirken und agieren auf dem Platz. Gibt es da von eurer Seite Vorzüge im Punkto, wir wünschen uns mehr Trainer, die beispielsweise deutlich mehr Fragen stellen als Instruktionen geben? Oder sagt ihr, nein, für jeden Trainertypen ist irgendwo Platz, wir wollen sie nicht in eine Schablone, um es negativ auszudrücken?
Ja, so Authentizität ist da schon wichtig. Also es hat jeder Trainer so seine Persönlichkeit und manches passt halt zu einem mehr wie zum anderen. Aber trotzdem ist es uns halt schon wichtig, man kann ja auch authentisch bleiben, ohne dass ich zum Beispiel immer Command, also immer sag, was die Spieler zu tun haben. Ich kann ja das genauso in Fragen entwickeln dann machen. Und wenn halt jemand so sozialisiert ist oder so aufwächst, dann ist das schon unsere Aufgabe, weil es geht ja immer wieder Referenz ist, Spieler entwickeln. Damit musst du dich immer wieder auseinandersetzen und sagen, okay, dann musst du das eine oder andere anpassen, ohne dass du aber dich in der Persönlichkeit großartig verändern musst. Und darauf achten wir natürlich schon. Also wir haben ja unterschiedlichste Trainertypen. Der eine ist eher mal strategisch und strukturiert und ein bisschen ruhiger und der andere ist eher ein bisschen impulsiver draußen. Und den einen musst du wahrscheinlich hochregulieren und den anderen musst du halt ein bisschen runterregulieren. Und da sind wir echt auf einem guten Weg, dass wir das gemeinsam hinkriegen.
Manuel, sagen wir mal, ich bin jetzt Trainer bei RB, also wir haben den Prozess durchlaufen, ich darf jetzt für RB arbeiten. Welche Erwartungen hast du für mich als Trainer und kann man das verallgemeinern oder vielleicht strukturieren wir das mal auf die unterschiedlichen Bereiche? Mhm.
Naja, so allgemein, wie gesagt, da ist das Thema Kultur, das ist immer eines, wo ich ganz klar erwarte, mit welchem Mindset, mit welcher Haltung kommt er in diese Organisation rein. Also, dass er natürlich sein Wissen teilt, dass er auch also Innovationskraft hat, also wir wollen weiterhin innovativ sein, weil wir ja immer den anderen Schritte voraus sein wollen. Innovation ist für mich jetzt nicht, dass ich was Neues erfinde, wie irgendwie ein neues Element, das noch keiner entdeckt hat, sondern Innovation ist für mich eigentlich, dass ich zwei bestehende Sachen habe und die wie bei so einem Lego-Kasten neu zusammenbaue. Also ich kann aus so einem Lego-Kasten, was weiß ich, ein Haus bauen oder ein Auto. Und das meine ich halt so mit Innovation. Du wirst nie wieder was Neues erfinden, sondern du nimmst zwei Sachen, die es schon gibt und baust sie halt auf eine Art und Weise zusammen. Also das ist so eine allgemeine Schnittmenge. Und dann hängt es natürlich tatsächlich mit den jeweiligen Anforderungen in den Altersbereichen zusammen. Also das ist ganz entscheidend. Und nochmal, es geht immer um Spielerentwicklung bei uns.
Wenn ich mit Trainern arbeite oder mit Trainern konfrontiert werde, dann kommt immer irgendwann das Thema auch Verknüpfung Familie und Arbeit und Job. Ich meine, das würde auch für dich ein Thema gewesen sein in der Vergangenheit. Welche Hilfestellungen kann man vielleicht auch zukünftig Trainern geben, dass für sie es einfach möglich ist, ihr Talent, das sie vielleicht haben in dem Bereich, auch zu nutzen und nicht sagen, oh, das ist mir zu gefährlich, ich gehe lieber einen anderen Weg und werde Lehrer zum Beispiel. Mhm. Naja, wie du es auch hättest werden können.
Ne? Ja, ich bin sogar verbeamtet auf Lebenszeit gewesen, jetzt mittlerweile nicht mehr. Ja. Aber tatsächlich, das war so mein Prozess. Ich komme aus einer Beamtenfamilie, die sehr sicherheitsdenkend ist. Und wenn man dann selber mal Familie hat, ist, glaube ich, das Thema Sicherheit, also das ist ein Motiv, das sich verändert. Und auch das ist tatsächlich in der Abfrage, wenn wir jetzt Trainer mit Trainern sprechen, so wie wichtig ist dir Sicherheit und wie viel können wir denn geben? Das ist uns ganz wichtig, weil als Trainer so klassisch, ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, bevor ich zu Schalke gegangen bin, war die Halbwertszeit der Trainer 12 Monate, danach waren es 11. Also wenn ich mal überlege, ich muss alle 11 Monate, ich glaube jetzt sind sogar noch weniger, einen neuen Arbeitgeber suchen. Jetzt hast du aber das Problem, der Markt ist ja statisch. Also es wären ja nicht mehr Mannschaften, sondern es wären nur mehr Trainer. Das heißt, das Angebot an Trainern wird immer mehr. Also da muss man sich schon echt Gedanken machen, wenn ich sehr sicherheitsdenkend bin, ob das der richtige Job ist für mich. Und wenn ja, wo finde ich denn einen Verein, der mir die Sicherheit gibt? Und dann ist man mit Sicherheit im Profibereich als maximal sicherheitsdenkender, weiß ich nicht, ob man da so, weil da trifft man keine gute Entscheidung.
Ja, absolut. Ja, ich denke einfach, dass total sinnvoll ist, immer dieses zweite Standbein irgendwo aufzubauen und nicht alles vielleicht von Anfang an auf diese Karte dann zu setzen, wenn ich so ticke, wie du gerade beschrieben hast.
Genau. Es ist, am Schluss geht es um Geld.
Ja.
Also natürlich habe ich als vielleicht ehemaliger Profispieler, wo ich gut verdient habe, die Sicherheit, was die Familie angeht, dadurch, dass ich sage, naja gut, wenn ich halt nicht mehr, dann habe ich trotzdem schon, aber jemand, der halt nicht Profifußballer auf höchstem Niveau war, also der braucht tatsächlich ein zweites Standbein. Und dieses Ganze ist bei Spielern ja aber auch ähnlich. Also ich rede da immer so in Lebenszyklen. Das kommt ja eigentlich aus dem Produktbereich, Produktlebenszyklus. Auch der Spielerlebenszyklus endet mit, sagen wir, 30, ein bisschen mehr oder ein bisschen später. Der Trainerlebenszyklus im Profibereich, ich würde jetzt mal so beschreiben, dass du im Durchschnitt vielleicht 3 Stationen kriegst. Jetzt kann man sich ja mal ausrechnen. 11 Monate, 3 Jahre, puh. Was ist denn dann? Deswegen würde ich jedem empfehlen, parallel noch, wenn möglich, sich das eine oder andere aufzubauen.
Ich habe jetzt mal eine Frage an dich, Dennis.
Oh, hau raus.
Was hat denn bei dir eigentlich im Übergangsbereich nicht geklappt, dass du ja, als Profi verhindert wurdest?
Ich glaube, ich hatte andere Motive. Also, es war schon auch Preußen Münster, haben wir schon mal drüber gesprochen in dem Bereich, aber ich bin dann umgezogen, habe meinen Zivildienst gemacht, den man damals auch noch machen musste, was ich übrigens gut finde. Und durch den Wohnortswechsel waren es dann einfach andere Bedingungen, unter denen ich gelebt habe, aber es gab auch deutlich talentiertere Spieler als
mich. Das ist sehr reflektiert. Ich dachte jetzt, du schiebst es gleich auf die Trainer oder auf die Struktur oder so.
Das wäre zu einfach.
Ja, weil dieses Übergangsbereich-Thema ist ja auch total interessant. Ja, es gibt ja viele Statistiken in den letzten Jahren, speziell wurde ja über Deutschland da viel auch diskutiert, wie wenig Spielzeit die U21-Spieler zum Beispiel in der Nationalmannschaft in den Profiligen haben. Die Franzosen haben gefühlt unermesslich viele Spieler, die in alle möglichen Ligen strömen. Lass uns vielleicht mal darüber reden, Manuel. Was sind deine Gedanken dazu? Warum zeigen die Statistiken, was sie zeigen über Deutschland, und warum sagst du trotzdem, wir haben so viele Talente?
Also bevor ich auf die Frage eingehe, nur eine Sache. Mir wird teilweise zu viel über den Übergangsbereich gesprochen, weil eine Ursache für mich im Grundlagenbereich liegt. Weil wir zu schlecht in dem Kinderbereich ausbilden. Und deswegen treten dann oft Sachen im Übergangsbereich auf, die gerade, also wie sagen Trainer, oft Basics sind, die du dann einfach trainieren musst. Wie schaffe ich es, Sachen aufzuarbeiten, ich erhöhe die Umfänge, also ich brauche mehr Zeit. Und wenn du dann im Profibereich kommst, brauche ich aber mehr Intensität, also ist das Spiel schneller. Und was passiert dann oft, das heißt, ich komme von einem Riesenumfang auf eine hohe Intensität und dann kannst du die Uhr danach stellen, und das ist mit Sicherheit ein Problem im Übergangsbereich, dass dann mal der Muskel hier wegfliegt und so weiter. Oder das stelle ich danach, ich war ja selber in dem Bereich tätig, dann fest, dass die Topspieler in den jeweiligen Jahrgängen so gut sind, dass manche Schwächen gar nicht im Jugendbereich an den Tag kommen und erst dann im Profibereich auffallen. Erster Kontakt, keine Ahnung, was ist einmal so technische Sachen. Und das konntest du halt vielleicht durch eine bessere Physis oder was auch immer in den jeweiligen Altersbereich, wo du warst, einfach kaschieren, weil du halt so gut warst. Und jetzt nur mal so eine Strategie oder eine Lösung, die wir heute dafür haben. Wir führen jetzt 3 Spielarten ein, die heißen Safe Games, Stretch Games und Stress Games. Und da geht es mir einfach darum, festzustellen, wer aufgrund seines Könnens oder seiner aktuellen Qualität schon richtig gut in dem Altersbereich ist und ich muss den stressen. Stressen heißt, ich muss den dann mal vielleicht ein oder zwei Jahre hochschieben, weil ich möchte die Fehler sehen, die an den Tag treten, wenn auf einmal die Gegenspieler größer sind, wenn die Intensität höher ist, weil dann habe ich nämlich noch Zeit dran zu arbeiten. Da geht es mir nicht darum, dann zu sagen, hey, Fehler bringt mir nichts, sondern es darf nicht erst dann passieren oder auffallen, wenn ein Profibereich ist, weil dann haben wir einen riesen Fehler gemacht alle miteinander. Wir sagen zum Übergangsbereich Danger Zone, das ist der gefährlichste Bereich im Fußball, vom Jugendfußball im Profibereich. Auch da war es bei mir in Augsburg so, klar, nimmst du in der Vorbereitung mehr Jugendspieler mit. Und jeder freut sich, die Berater freuen sich. Und dann kriegt er mal ein paar Minuten und dann schickst du aber wieder runter. So, wer managt diesen Übergang? Wir haben jetzt in Leipzig uns da, wir haben extra einen, wieder Englisch, Head of Individual Player Development, also einen, der für die Entwicklung zuständig ist, der Spieler, und einen, der für die Karriere zuständig ist, also Career Center und Player Development, Dominik Kaiser und den Cameron Campbell, das ist ein Schotte, den haben wir uns jetzt dazu geholt und die sind für genau diesen Übergangsbereich verantwortlich. Und es kommen halt dann Themen auch auf, das hat nichts mit Leipzig zu tun, sondern allgemein, auch wenn du ein Top-Talent hast, das bei den Profis auf der Bank sitzt und halt eine Mannschaft vielleicht in drei Wettbewerben spielt, dann musst du den monitoren und sagen, okay, aber der hat jetzt in den letzten 3 Wochen kein Spiel gemacht. Das Training war ja jetzt auch eher immer regenerativ, was ja logisch ist. Wie steuern wir denn den jetzt trotzdem, dass er sich weiterentwickelt? Weil es ist zwar super, dass er da mit dabei ist und mega, aber irgendwie wollen wir ja dann, also ist er jetzt ein angehörig Profi oder ist er Nachwuchs und wie kriegen wir seine Entwicklung heute noch gesteuert? Und dieses Gap, da arbeiten wir gerade dran, das halt einfach zu schließen. Und das ist wirklich eine Herausforderung.
Ich habe 2 Nachfragen dazu. Mhm. Die erste, die Entwicklung bei den Leistungszentren. Ist ja eher so, dass diese Kindermannschaften immer mehr abgeschafft werden und viele ab U12, U13 starten. Siehst du das als problematisch an?
Ich bin kein Freund von so Schwarz-Weiß-Denken. Und also jetzt nehmen wir mal das Foninho, nur 3 gegen 3. Sage ich, aber warum nicht auch 7 gegen 7? Und also warum abschaffen und nicht beibehalten und trotzdem in die Region? Also das ist jetzt unsere Strategie in Leipzig. Wir nehmen halt jetzt im Grundlagenbereich echt viel Geld in die Hand und versuchen die Region zu stärken und behalten aber trotzdem unsere Mannschaften bei. Weil ich bin halt davon überzeugt, dass wir in der Trainerkompetenz einfach besser sind, weil wir halt hauptamtliche Trainer haben, wie jemand, der halt vielleicht Papa ist und dann einen ganzen Arbeitstag hinter sich hat und dann halt das Kind entwickeln muss oder darf. Und ich glaube, du musst beides machen und nicht sagen, okay, ich löse jetzt das auf und dafür anders. Man muss sich natürlich auch das Setting in der Region anschauen. Wir haben halt auch, im Umkreis von Leipzig ist halt kein anderer, also der nächste Bundesligist ist Union Berlin. Und sonst ist, glaube ich, im Umkreis von 1,5-2 Stunden Dresden als Drittligist, Aue Drittligist und dann geht es eher in Regionalliga runter. Also es ist auch, das ist halt ein Thema, deswegen würde ich nie sagen, komplett weg, oder sondern man muss das komplette Setting sich anschauen. Und bei uns ist es am besten beibehalten und unbedingt die Region Leipzig stärken.
Das ist ja total interessant, weil beispielsweise in England scouten ja die großen Clubs extremst früh, weil natürlich der Konkurrenzkampf extrem groß ist. Also die kennen halt alle Talente. Also wenn du in der C-Jugend anfängst, die besten Talente auszusuchen, dann wird es schwierig, die zu bekommen, weil die Kosten natürlich enorm steigen. Und Brexit zum Beispiel hat natürlich da auch sein Übriges getan, dass du Talente dann aus Europa einfach noch schwieriger bekommst, beziehungsweise ja, natürlich deutlich teurer sind. Also spannendes Thema,
ja. Ja, sehr standortbezogen, ne? Tatsächlich so zu arbeiten oder das Beste rauszuholen aus der Region, in der ich dann auch bin. Meine 2. Frage, die ich noch loswerden wollte, jetzt sind wir schon relativ international, finde ich, in dieser Folge und ihr bei RB habt ja auch, sprechen wir mal vom RB-Kosmos, von den Möglichkeiten vielleicht auch in der Entwicklung, Spieler, vielleicht auch Trainer, dann ins Ausland mal abzugeben und zu schauen, okay, welche Herausforderungen könnt ihr denn da bestehen? Wie gehst du damit um und wie wertvoll findest du das auch?
Also ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als 1,5 Jahre da und was wir in der Zeit tatsächlich auf globaler Ebene geschafft haben, einfach die Akademien noch besser miteinander zu vernetzen und haben dann genau solche Sachen eben durchgeführt, dass wir meinen Trainer aus Leipzig nach New York schicken und der bleibt dann halt eine Zeit dorten Und der kriegt dann, darf er Trainingseinheiten machen und so weiter und lernt halt das andere kulturelle Setting kennen. Und umgekehrt schicken uns die New Yorker oder die Brasilianer oder jetzt war zum Beispiel aus Japan der U21-Trainer und der Akademieleiter, kommen halt dann zu uns rüber und werden aber voll ins Training integriert. Oder wir machen Trainings-Exchanges, das heißt, wir kriegen dann die drei Top-Talente von New York und die trainieren halt dann bei uns mit. Und die durften dann auch mal beim Freundschaftsspiel der Profis halt mitspielen. Und das zahlt ja genau auf das Thema ein. Also du gehst nicht als ganze Mannschaft, mit der du ja immer dich wohlfühlst, jedes Jahr die gleichen im Profibereich, sondern nee, du musst in den Lockerroom der Profis rein und du kennst keinen. Vielleicht aus dem Fernsehen. Und dann kommt auf einmal das Thema Internationalisierung dazu. Also da ist es nicht so, dass die alle hier in Leipzig wohnen, sondern dann hast du einen Belgier mit Openda beispielsweise und so weiter. Und da musst du dann auch rein und musst sofort funktionieren. Und das versuchen wir über dieses Konstrukt natürlich so ein bisschen künstlicher zu erzeugen. Und das ist ein mega Mehrwert und macht auch Riesenspaß.
Ich habe mal so eine Frage, die ein bisschen aus dem Raster fällt hier, weil wir haben ja ganz viele Zuhörer, die selber natürlich als Trainer arbeiten. Und du hast sehr, sehr viel erlebt. Was würdest du jetzt sagen in der Retro-Perspektive? Was war für dich so eine der schwierigsten Herausforderungen, die du hattest? Und was würdest du vielleicht dann deinem selbst sozusagen als Tipp geben, das zukünftig anders zu machen?
Tatsächlich, so die schwierigste Herausforderung, so rückblickend, war, dass man sich selber nicht zu wichtig nehmen soll, weil man als junger Trainer irgendwie glaubt, dass man alles weiß. Und je älter man wird, desto mehr weiß man eigentlich, dass man nichts weiß. Das ist wichtig. Das Zweite ist, teil lieber dein Wissen. Weil ich glaube, das Wissen, wenn man teilt, ist das Einzige, was mehr wird. Wird nicht weniger, wie man eigentlich so von Teilen irgendwie im Kopf hat, weil man kriegt dann oft auch was zurück. Und das Dritte, ich hätte wahrscheinlich gerne im Grundlagenbereich angefangen als Trainer. Weil mir so rückblickend, ich glaube, ich war taktisch inhaltlich echt gut. Aber wenn ich jetzt so schaue, ich hätte gern meinem Außenstürmer nur gern drei Finden beibracht, die er heute im 1-gegen-1 löst, weil wir sind halt sehr, also wir haben so vier Bereiche bei Red Bull, Ball, Game, Body, Mind. Also Game ist für uns die Spielphilosophie, den akzentuieren wir so unfassbar und darüber definieren wir uns als Trainer. Und das Wichtige ist aber, dass der Trainer eigentlich nur dazu da ist, den Spieler erfolgreich zu machen. Und die Haltung ist halt brutal wichtig. Und klar, wenn ich jetzt rückwirkend denke, habe ich mich schon immer mal wieder dabei erwischt, zu denken, Mensch, der Matchplan war jetzt aber geil. Aber am Schluss habe ich noch nie ein Tor geschossen als Trainer. Also nicht, dass ich wüsste. Ich habe einen Teil dazu beitragen, aber mehr nicht.
Das finde ich aber total interessant, weil auch da gibt es so Gefühl, so eine klare Meinung, dass Trainer für sich herausfinden sollen, wie wollen sie Fußball spielen. Ja, auch speziell dann im Profifußball, für was für ein Spiel steht denn ein Trainer? So wähle ich dann vielleicht auch als Verein meinen Trainer aus. Mhm. Und dann ist ja doch so, dass Trainer eine Mannschaft dann vielleicht auch vorfinden, die vielleicht auch ein bisschen anders ist, andere Spielertypen und so weiter. Und da stellt sich für mich dann schon die Frage, wie viel klare Spielidee als Trainer soll ich haben und wie viel Flexibilität aber mir dennoch lassen, dann eben auszubrechen und eben ja die Situation zu nehmen, wie sie ist.
Ja, das ist wirklich philosophisch. Wenn ich mir so die Trainerausbildung anschaue gerade, dann ist ja genauso, das Ergebnis muss deine Spielphilosophie sein. Ich mag das Wort nicht, weil irgendwie, da wiederhole ich mich jetzt wahrscheinlich, Philosophie immer irgendwie nur den Taktikbereich für mich so intuitiv abdeckt. Mir gefällt das Wort Identität besser, weil als Mensch unterscheiden wir uns durch unsere Identität voneinander. Und wenn ich jetzt ein Fußballspiel anschaue, dann würde ich jetzt intuitiv nicht nur schauen, wo sie hinlaufen, sondern ich würde auch schauen, wie gut sind die technisch, wie gut sind die athletisch, wie gehen die vielleicht mit bestimmten Situationen um. Also das wäre ein Ballgame, Body, Mind, da wären wir wieder bei den vier Sachen. Ich finde, die gehören halt alle mit da rein. Und der Vorteil von einer Ausbildung mit einem guten Curriculum ist natürlich, dass du das systematisch entwickeln kannst. Der Nachteil ist aber, dass halt alle gleich entwickelt werden. Und ich glaube, dieser Anteil an Kreativität irgendwie zuzulassen und trotzdem zu sagen, okay, wie kannst du dich dann noch von anderen unterscheiden, außer von, ich weiß es gar nicht, der einzige Unterschied sind die Strategien. Also jetzt nehmen wir mal, es will ja jeder, das Ziel ist ja bei jedem gleich, will ja jeder ein Tor schießen. Aber der Weg dahin ist halt der Unterschied. Der eine sagt steil klatsch, der nächste sagt, keine Ahnung, tiefer Ball hinter die Kette, der nächste sagt auffächern, der nächste sagt was auch immer. Aber nur dadurch sich zu unterscheiden, ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig.
Wir sprechen ja von Ausbildung, Spiel und Trainingsvision. Einfach, wenn wir jetzt in der höheren Ausbildung sind, bezogen auf so ein bisschen Selbstreflexion erstmal, welche Stärken, Schwächen bringe ich denn ein, wo kann ich mich denn auch entwickeln, was sind so meine Ideen, und dann komme ich zu einem Club wie RB, du sagst ja selber, ihr habt schon eine klare Struktur, in der ich dann arbeiten kann als Trainer, wo ich schauen muss, okay, passe ich denn da auch rein oder eben nicht. Vielleicht Anselm, weil wir ja immer wieder über Kompetenzen sprechen, wenn ich mich als Trainer in diesem Bereich bewege, was muss ich denn tatsächlich mitbringen, um erstmal zu bestehen und um mich da noch zu entwickeln?
Also wir haben ja auch uns immer wieder die Frage gestellt, müssen denn in den verschiedenen Altersstufen Trainer unterschiedliche Kompetenzen mitbringen? Ist das Profil denn komplett unterschiedlich zu dem eines Profitrainers zum Beispiel? Wir haben das auch in Workshops mit unterschiedlichen Clubs auch mal so ausprobiert, was denn so die Trainer auch meinen. Und das Interessante ist ja, dass eigentlich so dieses Grundsetting relativ gleich ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Glaubwürdigkeit nehme, das ist für jeden Trainer wichtig. Also egal, ob ich jetzt U8-Trainer bin oder ob ich jetzt Profitrainer bin, das, was ich spreche, sollte ich auch einhalten. Und ich glaube, das gilt für ganz viele Kompetenzen und Felder. Natürlich, selbstredend ist jetzt ein U13-Trainer, muss jetzt nicht in der Medienarbeit seine extremen Stärken haben. Und gewissermaßen, was das Thema Resilienz angeht, sicher ist er auch mit anderen Situationen konfrontiert. Er kriegt jetzt keinen Druck eben von den Medien, wahrscheinlich jetzt auch nicht vom Vorstand von oben. Also das Thema Belastbarkeit ist ein anderes. Natürlich, die haben dann auch beispielsweise, wenn du das nur 50% machst, hast du deinen Job und hast den Trainerjob. Also auch eine gewisse Belastbarkeit brauchst du auch, aber anders gelagert. Deswegen glaube ich, dass sehr viele Dinge ähnlich sind. Aber natürlich fachlich brauchst du ein anderes Know-how. Du musst natürlich wissen, wie gehst du mit den unterschiedlichen Altersstufen um. Also ich glaube, so in diesem Fach- und Methodenbereich brauchst du einfach andere Fähigkeiten als zum Beispiel dann in einer U19 beispielsweise.
Manuel, du bist diesen Weg gegangen. Würdest du das unterstreichen, unterschreiben?
Ja, also ich sage da immer so, du gewichtest es unterschiedlich. Also du bist in den Grundlagenbereich mehr Pädagoge, oder vielleicht ein anderer Pädagoge, wie jetzt im Profibereich. Aber am Schluss ist die Kompetenz die gleiche. Nur innerhalb der Kompetenz gibt es halt einfach Unterscheidungen. Und das, ja, das macht es halt aus.
Was sehe ich? Wir haben uns damals zu einem längeren Interview getroffen. Da war es beim FC Augsburg noch.
Und weiß ich noch,
mir,
ja.
Was mir total im Kopf geblieben ist, ist dein Vergleich damals, das Thema Festplatte im Kopf des Spielers. Und ich kann da extrem viel draufpacken. Irgendwann ist sie vielleicht auch voll und ich nehme die dann mit für mich in meinem Profidasein. Und das war so ein Bild, das sich bei mir extrem eingebrannt hat. Lass uns mal über die Trainerfestplatte nochmal sprechen in der Entwicklung des Trainers. Wann kann ich denn was da drauf packen und wie ist es dann auch irgendwann, wenn ich im Profibereich bin, muss die Festplatte da wirklich fast voll sein? Was kann ich noch erweitern oder wie siehst du da die Entwicklung?
Naja, aus meiner Sicht ist es so, dass du also irgendwie in deiner Trainerkarriere eine maximale Ausprägung an den Kompetenzen dir aneignen sollst. Und dann brauchst du aber, und der Begriff, den finde ich im Fußball immer ganz spannend, du musst brutal agil sein. Ich glaube, das Fußballspiel ist das agilste Setting, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Du hast nur 90 Minuten Zeit, auf Umstände zu reagieren, die... Also wenn ich in die Politik reingehe und es passiert irgendwas, dann gibt es einen Lenkungskreis, dann gibt es dieses und jenes und 3 Monate später oder wann auch immer, wird dann die Entscheidung getroffen. Im Fußball hast du nur 90 Minuten Zeit. Und deswegen bin ich halt davon überzeugt, dass du deine Kompetenzen, also die Festplatte, so voll knallen sollst, dass du aber dann trotzdem agil sein kannst. Und wenn ich jetzt über Kompetenzen, dann haben wir so 4 Stufen, spreche. Einmal die unbewusste Inkompetenz. Das ist so, ich sag oft, manchmal sind es halt Eltern, die draußen zuschauen, die glauben, sie wissen, wie Fußball funktioniert und deswegen schreien sie halt irgendwas rein, aber naja. Dann gibt es die bewusst Inkompetenten, das heißt, die wissen, dass sie keine Ahnung haben, die halten sie wahrscheinlich zurück. Und jetzt kommen eigentlich 2 Sachen und da unterscheide ich zwischen Trainer und Spieler. Den bewusst Kompetenten, das sind eher die Trainer, die ja dann bewusst was strukturieren müssen, um halt ein mögliches Lernziel zu erreichen. Und jetzt kommt der Spieler, der soll idealerweise unbewusst kompetent sein. Also aus dem Bauch raus intuitiv ohne Nachdenken zu agieren. Und diesen Grad der bewussten Kompetenz zu erreichen in vielen Bereichen, das wäre halt so eine Journey, wo ich jedem Trainer dann empfehlen würde, den zu beschreiten.
Und gleichzeitig gibt es ja ganz viele Trainer, die auf der Stufe sind, eben bewusst inkompetent auch zu sein in diversen Bereichen, weil wie du vorher auch so schön gesagt hast, irgendwann im Leben merkt man ja für gewöhnlich, wenn man älter wird, oh ja, da weiß ich ja doch nicht so viel. Und ich glaube, dann ist aber trotzdem natürlich eine Fähigkeit auch, das dann ein Stück weit kaschieren zu können, entweder durch eine kluge Kommunikation oder aber einfach durch seinen Staff, der einfach sehr, sehr gut ist.
Absolut. Im Spiel ist es dann, da ist es eher unbewusst kompetent. Also da hast du jetzt nicht viel Zeit. Da greifst du halt auf Erfahrungsschätze zurück, die du, oder auf Erlebnisse zurück. Und dann musst du jetzt schauen, dass du das vielleicht doch ein bisschen in eine Struktur reinbringst.
Also möglichst viel drauf zu haben auf der Festplatte, möglichst anpassungsfähig dann noch zu sein an die Situationen, die im Spiel sind. Ne? Lass uns nochmal so ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen. Wir haben schon über Innovation gesprochen bei RB mit Möglichkeiten allgemein, aber auch, die es im Fußball nochmal gibt. Entwicklung technischer Aspekte. Was siehst du da vielleicht jetzt auch in deiner Rolle heraus? Also im Vergleich zu deiner Zeit, wenn du in Haching und Augsburg warst, also wo geht die Reise hin?
Also bei uns geht sie dahin, dass wir gerade im Akademiebereich nicht eine Spielphilosophie ausbilden wollen, sondern Fußballverständnis. Das ist eine hohe, also wir haben dann schon eine Idee, wie wir Fußball spielen wollen, aber ich möchte nicht, dass die auswendig lernen. Weil dann passiert nämlich eines, dass sie nicht mehr anpassungsfähig sind im Profibereich. Deswegen, sie lernen Fußball zu verstehen, aber halt innerhalb unserer Idee anzuwenden. Aber sollte jetzt irgendwie was Neues passieren, dann können sie, haben sie das Spiel trotzdem verstanden. Das ist wichtig. Ich lade auch jeden gern ein. Wir haben am 22. bis zum 24. April hosten wir ein neues Turnier, den Wings Cup in Leipzig. Und da wird das Thema Innovation ganz groß sein. Wir gehen weg von dem klassischen 11 gegen 11. Also es ist ein Turnier U17, U18. Da kommen 6 Mannschaften insgesamt, 4 Red Bull Mannschaften, PSV Eindhoven und Southampton. Und da spielen wir 4+1 am ersten Tag. Und nach 10 Minuten, also es gibt keine Trikots von den Vereinen, und nach 10 Minuten findet immer ein Wechsel statt. Sprich, was provozieren wir dadurch? Dass du immer sofort neuen Mitspieler, neue Gegner hast. Es ist eigentlich ein Turnier, wo man sagt, man sieht, den einzelnen Spieler kann man besser herausholen. Er kann sich nicht hinter der Mannschaft verstecken. Und am zweiten Turniertag spielen wir auch 4+1, aber im Teamsetting dann. Versuchen dann natürlich auch den Impact des einzelnen Spielers, vielleicht war ein Einzelner am ersten Tag am besten, zu schauen, wie ist es dann in dem ganzen Teamkontext. So, was ist jetzt innovativ? Zum einen das Thema Daten. Wir versuchen da jetzt erstmalig auch, wir haben dann 3 Spielfelder auf dem Platz mit mehreren Bällen, Positionsdaten, 25 Mal pro Sekunde den Ball und den Spieler zu tracken, um dann tatsächlich auch auf 3 Leveln Fußball-Insights zu generieren. Also das eine Level ist ja klassisch, dass man mal im Tackingboard draußen steht und mitklickt. Das zweite ist, dass wir aufgrund der Positionsdaten Fußball-Insights generieren, wie Zweikämpfe, wie 1 gegen 1 und so weiter und so fort. Und das dritte, da haben sich unsere Statistiker was überlegt, wo man so einen Plus-Minus-Score macht. Da legt man halt dann vielleicht Aufstellungen gegeneinander und schaut halt da, wie die Prediction ist bei dem Ganzen. Also gerade das Thema Daten wird mega innovativ werden, weil wir in der Spielerentwicklung 2 Sachen versuchen, über unsere Player-IDPs, so heißen die, also individuelle Entwicklungspläne, den subjektiven Anteil der Trainer, der rein muss, also das Auge, und natürlich den objektiven Anteil der Daten reinzuknallen. Und das, glaube ich, wird das Thema Daten der nächste Evolutionsschritt im Fußball werden. Der letzte war für mich die qualitative Videoanalyse und der nächste Evolutionsschritt wären die Daten.
Vorhin hast du schon gesagt, es geht darum, Wissen auch zu teilen. Das macht mich, das schränkt mich irgendwo nicht ein. Wenn ihr so ein Event machst und du lädst alle ein, denk da an Biobanding-Turnier, das ich zuletzt mitverfolgt habe, wo auch verschiedene Clubs untereinander unterschiedlich gespielt haben, also tatsächlich auch in unterschiedlicher Altersstruktur danach Biobanding. Wie siehst du da den Austausch? Also haben wir da auch eine Entwicklung zwischen den Akademien, dass wir sagen, ja?
Ich habe schon das Gefühl, also es sind bei uns ja 3 Tage das Turnierformat und der mittlere Tag, den hostet die ECA, die European Coaching Association. Und da gibt es dann Workshops, da kann sein, dass vom Arsene Wenger oder Jürgen Klopp oder wie auch immer auch da welche dabei sind. Wir haben von Man City jemanden, der sich dem Thema Performance dann widmet. Also wir haben andere Vereine eingeladen, weil es ist ja irgendwie ein gesamter Auftrag an uns alle, dass wir unsere Jugendlichen besser ausbilden und besser entwickeln. Und natürlich haben wir schon ein bisschen Geheimnis auch bei RB, wo ja jeder immer das auch wissen will. Und das behalten wir uns natürlich, aber sehen uns trotzdem als Teil der großen Fußballfamilie. Und da teilen wir natürlich auch gern Wissen. Und ich glaube, das wissen wir ja auch alle. Mir ging es als Lehrer so, ich kann mal gerne eine Unterrichtsstunde von einem Kollegen nehmen. Ob ich die dann genauso gut halt wie der, das wage ich zu bezweifeln.
Anselm, wie kitzeln wir das Geheimnis jetzt?
Wir waren nah dran, aber irgendwie sind wir dann falsch abgewogen. Ich weiß auch nicht.
Vielleicht heben wir uns das auf für die nächste Folge.
Ja, genau. Ja, und ich wäre dafür, dass wir eine Mitarbeitermannschaft stellen bei dem Turnier. Ja.
Jetzt wir oder?
Ja.
4+1 oder 8. Wir nehmen noch ein, zwei dazu. Jetzt machen wir. Vielleicht können wir den einen oder anderen ehemaligen Gast dazu
gewinnen. Ja, wo, dann hätten wir Qualität.
Die haben wir beide auch nötig. Manuel, man kann mit dir unheimlich viel über Fußball sprechen. Zum Abschluss dieser Folge haben wir aber immer noch die Möglichkeit, einmal einzuordnen. Vielleicht jetzt aus deiner Rolle heraus, was würdest du als Akademieleiter den Trainern für die Zusammenarbeit beziehungsweise für deren Alltag raten? So ein, zwei, drei Tipps, wo du sagst, okay Leute, konzentriert euch da drauf, dann gehen wir den Weg vielleicht zusammen.
Also zum einen, dass sie immer offen sind für neue Sachen, dass sie immer in Austausch gehen. Ich finde gerade so der riesen Mehrwert an Fortbildung ist, dass man wirklich mal in einem formellen Setting zusammenkommt und einmal redet. Und es ist nicht nur immer der Inhalt, den ich da vermittelt kriege, sondern der Austausch ist halt extrem wichtig. Also das finde ich ganz entscheidend. Das Zweite ist, wenn ich irgendwie im Kopf habe, eine Trainerkarriere auch zu machen, fangt bitte im Grundlagenbereich an. Das ist ganz wichtig, weil da lernt ihr Sachen, die später einfach nicht mehr die Relevanz haben, was mega schade ist.
Also du nickst sehr stark, du siehst es genauso?
Ja, ich fand es super interessant, auch zu hören. Auch das Thema jetzt im Grundlagenbereich haben wir in der Form noch nicht gehabt. Ja, wir hatten Chris Kramer, der gesagt hat, er würde gerne 6 Jahre ja bei einer Mannschaft bleiben, ja, und die mitentwickeln. Das geht so ein bisschen in die Richtung, eben, ja, dass man früher anfängt. Und ich fand, heute war super viel drin. Wir könnten jetzt noch 2 Stunden weiter sprechen, und es wäre weiter gehaltvoll. Deswegen, ja, vielen, vielen Dank euch beiden. Vor allem dir, Manuel, dass du da warst und dein Wissen weitergegeben hast. War sehr schön.
Hat Spaß gemacht mit euch beiden. Gebe ich genauso zurück. Und tatsächlich sehr viel Inhalt, viele Ansatzpunkte auch für weitere Gespräche. Und ich bin gespannt, wie es bei RB weitergeht. Und mal sehen, vielleicht sehen wir uns im April.
Genau, seid herzlich willkommen und gerne vorbeischauen.
Vielen Dank und wir hören uns wieder.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.